Wir kommen zu den letzten Versen aus dem 2. Timotheusbrief und da geht es auch um Grüße. Und ich habe dies überschrieben, Grüße der Verbindlichkeit. Paulus schreibt hier an Timotheus, Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb zu Korinth, Trophimus aber ließ sich zu Milet krank. Tue Fleiß, dass du vor dem Winter kommst. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und alle Brüder. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geiste. Die Gnade sei mit euch. Amen. Dieser Brief, um es noch einmal zu wiederholen, ist ja wahrscheinlich der letzte Brief des Apostel Paulus, den er schrieb als Vermächtnis gleichsam an seinen Ziehsohn Timotheus, der ja noch relativ jung war und sollte nun in die große Aufgabe, geistliche Aufgabe, gerufen sein, Gemeinde zu gründen und dort auch Älteste einzusetzen und die geistlichen Formen für Gemeindeleben deutlich zu machen. Denn Gemeinde Christi ist ja immer Christus verpflichtet. Nie einem Menschen. Deswegen bauen Menschen auch nie Gemeinde. Das ist unmöglich. In Wahrheit leiten Menschen auch nie Gemeinde. Sie können es gar nicht. Gott kann sie gebrauchen, aber Gott ist der, der Gemeinde leitet. Denn es ist seine Gemeinde. Und seine Gemeinde kann keiner leiten, außer er allein. Also müssen die Glieder in die Verbindlichkeit mit dem, dem sie angehören, der sie erkauft hat, mit seinem teuren Blut, nämlich Jesus Christus, gezogen werden. Und diese Verbindlichkeit mit Gott in Jesus Christus zeugt automatisch eine Verbindlichkeit zu allen, die zum Herrn gehören. Darum grüßen die sich untereinander. In dieser Verbindlichkeit, sie kennen sich. In Jesus, in Ewigkeit. Sie lieben sich, auch wenn sie sich nicht gesehen haben. Und sie vertrauen untereinander, dass aller Orten Jesus Christus der Herr ist und sein Gesamtwerk voranbringt. Das ist so befreiend für die Menschen, weil sie nie gefordert sind, etwas leisten zu müssen, was Gott gefällt. Wenn sie das müssten, dann müssten wir sehr zu Schanden werden. Denn weil wir nichts leisten können, was Gott gefällt. Nur er kann leisten durch seinen Geist, durch die Seinen, was ihm gefällt. Also am Ende dieses Hirtenbriefes, ein Pastoralbrief, zeigt Paulus nicht nur seine Verbindlichkeit und Liebe zu den Glaubensgeschwistern durch Grüße und Hinweise auf, sondern zeigt zugleich, dass solches immer vorhanden sein soll. Also nicht nur er will jetzt grüßen, sondern teilt damit auch durch den Heiligen Geist dem Timotheus mit, so müsst ihr in der Verbindlichkeit leben. Das braucht ihr. Ihr müsst Acht haben aufeinander und auch die Segnungen, die Gott dem Einzelnen gegeben hat, erkennen und sie zulassen. Verbindlichkeit soll bestätigt werden und zugleich für den gewiss bleiben, der sie durch Grüße ausdrückt. Also Verbindlichkeit soll sich auch in den Grüßen widerspiegeln. Wir tun das bis zum heutigen Tage. Wenn wir jemand sehr zugetan sind, lassen wir ihn grüßen. Es gibt aber auch Leute, die lassen wir nicht grüßen. Weil wir merken, wir sind ihnen gar nicht zugetan. Wir wollen die gar nicht grüßen, weil wir nicht mit ihnen verbindlich sein wollen. Aber die, die wir lieben, mit denen wir verbindlich sind, ach, du gehst zu dem, dann grüß ihn. Das sagen wir. Diese Verbindlichkeit soll unter allen Gläubigen vorhanden sein. Denn das ist die Tragkraft, die weltweite Gemeinde auch im unsichtbaren Bereich ergänzt. Örtliche Gemeinde lebt nicht nur von der Tragkraft, die sie örtlich hat, sondern von allen Gemeinden, die hier in Berlin sind zum Beispiel. Es ist eine unsichtbare Ergänzung vorhanden. dass auch die örtliche Gemeinde mehr Kraft hat, als sie in Wahrheit in sich verspürt. Man denkt an sich, man betet füreinander, man trägt einander. Gemeinde Jesu soll stets in dieser Verbindlichkeit bleiben, durch den einen Herrn und den einen Geist. Es gibt ja nicht mehrere heilige Geister. Es gibt nur einen Heiligen Geist. Und wo dieser eine Heilige Geist in Menschen arbeitet, ist die Verbindung da. Und die soll gehalten werden. Wer auch immer durch den einen Herrn Jesus Christus regiert wird und durch den einen Heiligen Geist geführt wird, steht mit allen, die zum Leib Christi gehören, in einem verbindlichen Verhältnis. Mit allen. Ob ich diese sehe, die Glieder des Leibes, oder sie entfernt von mir sind und ich nur von ihnen höre, so sind sie dennoch der geistlichen Fürsorge auch der örtlichen Gemeinde anbefohlen und mir persönlich anbefohlen durch das Fürbittegebet. Manche beten für Missionare, die haben sie noch nie gesehen. Und doch beten sie für sie. Warum? Weil das die geistliche Fürsorge ist, die auch der örtlichen Gemeinde anbefohlen ist. So erlebte das ja die erste Gemeinde zu Pfingsten ganz deutlich und das setzte sich fort und soll sich fortsetzen, denn von ihr steht geschrieben in der Apostelgeschichte 4,32, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Also da gab es gar nicht viele Meinungen. Die hatten nur eine Meinung, weil sie nur Jesus sahen. Ein Herz. Eine Seele. Ist das nicht wunderbar? Der Wortlaut allein gefällt uns schon. Wir sehen uns danach und doch könnten wir es ja haben. Können es ja alle Christen haben, wenn sie nur wollten. Ein Herz und eine Seele, weil es bei Gott nichts anderes gibt. Da gibt es nicht zwei Sachen, drei Sachen, vier Sachen. Da gibt es nur eins. Und alle können sich diesem einen unterstellen. Und dann kommt alles gut. Alles gut. Weil alle dann die einen Gedanken von dem einen Herrn bekommen. Er redet ja nicht gegen sich. Zu dem einen sagt er das, zu dem anderen sagt er das und dann bringt er sie gegen sich. Ist nicht. Der eine Herr hat nur eine Meinung, die er in allen verklärt, damit auch sie, so wie es der Herr Jesus in Johannes 17 schrieb, auf dass sie eins sind. So wie wir Vater eins sind. Dass sie auch eins sind. Wir merken, Entzweiung kommt ja nur durch die Menschen, nicht? Kommt nie durch Gott. Nie durch Gott. Das dürfen wir uns ganz fest mal in unser Leben schreiben. Entzweiung kommt nie durch Gott. Immer nur durch das menschliche Wesen. Und hier mahnt also Paulus schon Timotheus am Ende, indem er ihm aufzeigt, ihr müsst verbindlich sein miteinander. Grüßen und grüßen lassen. Nicht nur mit Worten, sondern im Wesen, denn die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Diese Verbundenheit soll weiter bestehen bis zur Vollendung des Einzelnen im Himmelreich. Diese Verbundenheit und diese Einheit im Heiligen Geist lässt dann auch geistliche Kräfte zum Zeugnis von der Gnade Jesu, die in der Welt verkündigt werden soll, frei. Denn der Herr hat ja gesagt in Matthäus 18, so ganz einfache Worte, Vers 19, wo zwei eins werden auf Erden, warum es ist, dass sie bitten, das soll ihnen widerfahren. Das ist das, diese Einheit der Christen. Wo zwei Christen eins sind in Christus, worum sie auch bitten, das sollen sie kriegen. Ist das nicht wunderbar? Und nun können ja 201 sein in Christus. Worum sie bitten, das sollen sie dann kriegen. Das ist diese wunderbare Kraftwirkung, die dann freigesetzt wird, wenn diese Einheit, diese Verbindlichkeit gesucht und gefunden und gepflegt wird. Und so grüßt Paulus immer die einzelnen Gläubigen, indem er ihre vom Herrn geschenkten Segnungen auch hervorhebt und ihre Gnadengaben aufzeigt, die sie bekommen haben, und darüber den Herrn preist. Zunächst einmal hier in unserem Text. Er grüßt ja ganze Gemeinden, an anderen Stellen kommen wir noch hin, weil Kinder Gottes nicht nur verbunden sind durch Gott in Jesus Christus während der Erdenzeit. Ja, er grüßt ja ganze Gemeinden, weil wir verbunden sind bis in die ewige Herrlichkeit. Diese himmlische Gemeinsamkeit soll also auch auf Erden zum Ausdruck kommen. Also wir können uns das praktisch so vorstellen, wie der Herr Jesus ja gesagt hat zu den Jüngern, die sind gar nicht mehr von der Welt. Mit anderen Worten, also ich könnte sie einfach wegnehmen, die passen ja gar nicht mehr hier rein. Denn die sind nicht mehr von der Welt, sie sind Fremdkörper. Wir könnten die ganze Gemeinde, hätte Herr Jesus sagen, einfach entrücken in den Himmel, jetzt sind sie zu Hause. Da findet diese große Einheit aller, die zu Jesus gehören, sichtbar statt. Und nun werden sie in Teilen wieder mal hier hingesetzt, mal in Jerusalemer Straße, mal da woanders hin und da und da und da. Aber sie sind eigentlich aus dieser großen Einheit am Ort. Und darum werden ganze Gemeinden gegrüßt, auch in den Briefen, die der Apostel Paulus geschrieben hat. Also diese himmlische Gemeinsamkeit soll sich auf Erden schon ausdrücken. Allein im Römerbrief, Kapitel 16, die Verse, wir müssen das jetzt nicht lesen, 3 bis 23, da betont Paulus 18 Mal das Grüßen einzelner Glaubensgeschwister. Grüße den, der das und das macht. Grüße den und grüße den, der da treu ist und den. 18 Mal zeigt er die Verbundenheit mit den Glaubensgeschwistern, die man zum Teil noch nie gesehen hat, auf. Er wusste, weil er an den Ort, verschiedenen Orten war, was sie alles für Gaben und Befähigung vom Herrn haben und wie sie dem Herrn dienen. Auch ganze Gemeinden bezog er damit hinein. Gedenken und Beachtung. Paulus lässt besonders Priska und Aquila hier in diesem letzten Abschnitt grüßen. Im Gedenken ihrer Leiden und Glaubenstreue. Die Grüße beinhalten gleich auch Gedanken daran, was diese Glaubensgeschwister erlebt haben. Wie treu sie gewesen sind in ihrem Dienst. Ihre Namen, Priska heißt ja ehrwürdig und Aquila heißt Adler. Das heißt, wenn wir die Namen einfach betrachten, dann führten sie auch ein geheiligtes Leben, ehrwürdig. Und ließen sich senden an diese Orte, die der Herr ihnen zugedacht hat. Es war ein gläubiges jüdisches Ehepaar, die in Rom lebten. Aber der Kaiser Claudius damals schon, das war früher schon so, hat gesagt, Rom muss judenfrei sein. Juden rein. Alle Juden raus aus Rom. Darum musste Priska und Aquila auch gehen. Sie mussten raus, weil Juden nicht mehr in Rom erlaubt waren. Und sie kamen nach Korinth und in Korinth traf Paulus sie und erlebte ihre Liebe, ihre Gastfreundschaft, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Glaubensfestigkeit. In Apostelgeschichte 18 lesen wir dann Vers 2 und 3. Als Paulus nun von Athen kam nach Korinth, fand er einen Juden mit Namen Aquila von Geburt aus Pontus, welcher war kürzlich aus Italien gekommen, samt seiner Frau Priscilla, darum, dass der Kaiser Claudius geboten hatte, allen Juden zu weichen aus Rom. Zu denen ging er ein, und dieweil er gleiches Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete dort. Und sie waren des Handwerks Teppich Macher. Dieser Priska und Aquila, diese beiden, sie nahmen gerne den Boten Gottes auf. auch andere Missionare nahmen sie auf und erfreuten sich des Evangeliums gemeinsam mit ihnen, so dass Paulus sie sogar mitnahm bis Ephesus, lesen wir in Vers 18. Paulus blieb zwar noch lange Zeit da selbst, danach machte er seinen Abschied mit den Brüdern und wollte nach Syrien schiffen und mit ihm Priscilla und Aquila. Er nahm sie mit bis Ephesus, wo dann später dieses Ehepaar den Apollos, um den sich manche Gläubige stritten, nicht? Lesen wir im 1. Korintherbrief. Die einen sagen, wir folgen den Apollos nach, die anderen den Kephas, die dritten dann dem, Paulus, ja? Den unterrichteten sie sogar noch tiefer im Evangelium. Tief gegründetes Ehepaar, Leute, die anderen auch noch weiterhelfen konnten in Liebe. Denn in Vers 26 lesen wir das, dass dort einer sprach in der Synagoge, Vers 25, der hieß Apollos. Und dieser fing an, frei zu predigen in der Schule. Da ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger aus. Auch dazu waren sie befähigt. Ist das nicht wunderbar? Jetzt verstehen wir, wenn Paulus diese beiden grüßen lässt, dann schwingen all diese Freuden mit an diese Glaubensgeschwister, was sie zum einen haben erleiden müssen, dass Rom judenfrei werden musste und sie raus mussten, flüchten. Auf der anderen Seite, welch ein Segen sie empfangen haben, um andere zu segnen. Paulus selbst, aber dann auch den Apollos, der ein gesegnetes Werkzeug in Gottes Hand wurde. Liebe und Glaubenstreue war auch bei Onesiphorus, der hier genannt wird im 2. Timotheusbrief, und bei allen in seinem Hause zu finden. Nicht von ungefähr trug er den Namen Nutzenbringend. So heißt sein Name, einfach Nutzenbringend. Er tat Paulus und allen Boten des Herrn viel Gutes. Das haben wir gelesen im 1. Kapitel des Briefes, Vers 16. Er tat viel Gutes. Grüß mir diesen Bruder und alle, die in seinem Haus sind. Denn er zeigte verbindliche Liebe. Er zeigte Treue im Glauben. Da ist noch der Erastus, geliebt heißt er. Er blieb zu Korinth. Ob es sich, da werden in der Bibel zwei so genannt, um diesen Stadtkämmerer, den Finanzminister aus Korinth handelt, der auch Erastus heißt, der wird auch gegrüßt in Römer 16, Vers 13, 23. Da wird an diesen Erastus gedacht. Oder ob es sich um einen anderen Glaubensbruder handelt. In jedem Fall ist sicher, dass dieser auch befähigt war zu Korinth, ausgesandt von Paulus als Missionar, den Gläubigen zur Seite stehen konnte und ihnen Jesus lieb machen konnte. Einfach sagen durfte, ihr gehört zu der weltweiten Gemeinde. Ihr gehört zu der Gesamtgemeinde, die im Himmel zu sehen sein wird. Hier auf der Erde ist sie noch zerstreut, aber im Himmel ist sie eine Einheit. Denkt daran, dass ihr auch hier schon diese Einheit seid, nicht erst im Himmel. Und dann wird von Trophimus gesprochen, der Nährende. Das war ein Glaubensbruder aus Ephesus. So lesen wir in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Ihn musste Paulus in Milet krank zurücklassen. Er denkt also auch an die äußeren Begrenzungen, wenn er grüßen lässt und wenn er an Glaubensgeschwister denkt, nicht nur an ihre Namen denkt er, sondern er denkt daran, wie es ihnen geht, wie es ihnen ging, was sie jetzt erdulden. Und damit schwingt sein Herz gleich in Fürbitte dabei, für den muss ich beten. Verstehen wir, diese Verbindlichkeit braucht's. Wenn wir an jeden von uns denken, da muss gleich etwas mitschwingen, warum ich für die Vera zum Beispiel beten möchte. Ja, oder jemand anders. Dass wir das denken, wie geht's dem anderen eigentlich? Ah, neulich war so eine Segnung durch sie da. Und am anderen Ende, da ging's ihr nicht gut. Ich denke nicht nur an den Namen, sondern an das, was damit verbunden ist, im Herzen des Menschen. Und wenn jeder an jeden denkt, oh, da hat er so viel zu tun, dass er gar nicht mehr den negativen Gedanken in sich Raum geben kann. Das ist eine Freude, für den anderen mit einstehen zu dürfen. Der Nährende. Es ist also nicht nur ein Gedenken schlechthin an einen, der auch gläubig ist, sondern das Denken ist ein Ausdruck der Fürsorge und des Mitleidens mit dem Nächsten. 1. Korinther 12, Vers 26 sagt ja der Apostel Paulus auch der Gemeinde dort, versteht, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Also mit anderen Worten, dann geht's euch auch schlecht. Wisst ihr das? Und wenn es euch schlecht geht, dann betet für das eine Glied, was dort leidet, damit es euch besser geht. Und dem Glied natürlich auch. Das ist diese unbedingte Verbundenheit. Man kann sich nicht ausklinken, wenn ein Glied leidet und einfach sagen, na, das leidet, aber ich leide nun nicht und soll mal zusehen, wie es wieder zurechtkommt. Wenn ein Glied leidet, leide ich auch. Ich bin verbunden im Herrn mit diesem Glied. Hier ist also auch die wahrhaftige Zusammengehörigkeit durch den Heiligen Geist zu erkennen. Trophimus wird in Apostelgeschichte 20 erwähnt, auch als einer, der mitzog nach Milet beim ersten Mal, denn jetzt spricht Paulus hier von, ich habe ihn zurückgelassen, krank. Beim ersten Mal war er noch nicht krank, wo er einen beeindruckenden Abschied von den Brüdern aus Ephesus erlebte. Denn dort in Milet ließ Paulus aus Ephesus die Brüder, die Ältesten, kommen und er erzählte ihnen vom Evangelium. Und er sagte, dass sie unbedingt ganz fest bleiben sollten am Evangelium. Denn er würde nicht mehr lange hier auf der Erde sein. Der Herr ruft ihn nach Hause. Und dann steht geschrieben, und er kniete mit ihnen nieder. Und sie beteten gemeinsam unter freiem Himmel. Das erlebte dieser Trophimus auch mit. Und es ging sicher nicht spurlos an ihm vorbei, diese Verbundenheit, diese Liebe, die nicht nur zeitlich, sondern ewig ist. Ich gehe bald nach Hause, aber ihr seid noch hier, aber ihr kommt dann auch zu mir. Ja? Wir treffen uns wieder. Bei der zweiten Reise nach Milet, das war ja dann die Reise, von der Paulus hier in unserem Text spricht, musste Trophimus krank zurückbleiben. Dieser, der doch diese andere Reise gesegnet mitgemacht hat, und auch in diesem Verbund der Einheit der Bruderschaft stand. Ja, er ist mein Bruder. Weiter ließen andere grüßen in Verbundenheit der Eubulus, der einen guten Rat gibt, so heißt es von ihm, der Pudens, ehrbar lautet sein Name, sittsam, bescheiden, vielleicht war auch sein Wesen so. Linus, der den Namen nach dem Linusgesang hatte. Und was ist der Linusgesang? Das ist eigentlich ein Klagelied, ja, ein orientalisches Klagelied über früh gestorbene Jugendjünglinge, das heißt Ersterben blühender Natur durch Glut des Sommers oder Frost des Winters. Linus ließ grüßen und er stimmte ganz gewiss kein Klagegesang mehr an, sondern ein Freudengesang, das er Glaubensgeschwister hatte. So wie steht hier alle Brüder. Alle Brüder lassen grüßen. Die sind mit euch allen verbunden. Umgekehrt könnte die Frage gelautet haben, Timotheus, denke daran und frag die anderen, ob die auch mit ihnen verbunden sind. Ist das so? Oder ist das nur theoretisch? Oder ist das praktisch so? Diese ewige Heimatverbundenheit, ist sie vorhanden? Alle waren über die Gnade Gottes in Jesus Christus mit einem Geist erfüllt und in diesem einen Geist liebten sie sich über die Grenzen hinaus, über die Städte, über die Länder hinweg. das Grüßen in göttlicher Verbundenheit erstaunt und erquickt auch. Denn nicht nur wir grüßen uns untereinander, weil wir uns verbunden wissen, denn die Verbundenheit hat ja Gott geschenkt. Darum grüßt er auch. Lesen wir allein diesen Gruß des Engels, als er zu Maria kam. Gegrüßt seist du, ich grüße dich, sagte. Und von ihr heißt es dann in Vers 29, was ist das für ein Gruß? Ich werde gegrüßt von dem lebendigen Gott durch diesen Engel. Wir werden gegrüßt durch Menschen, die wir noch gar nicht gesehen haben, mit denen wir aber doch verbunden sind. Jesus lässt uns immer grüßen, den wir mit unseren Augen nie gesehen haben, und doch wissen wir, dass er da ist. Welch ein Gruß! Gott selbst zeigt die Verbindlichkeit zu uns und somit auch, wie sie untereinander pulsieren kann. Nach seiner Auferstehung von den Toten zeigte er auch diese Verbindlichkeit den Frauen, die zum Grabe gekommen waren, Matthäus 28, Vers 9, und sagt, seid gegrüßt, ich grüße euch, bin verbunden mit euch. Geht hin, sagt den anderen, ich bin auferstanden. Ja, ich grüße euch. Ist das nicht wunderbar? Das zeigt doch diese Verbindlichkeit. Und das will der Apostel Paulus hier dem Timotheus sagen und der Gemeinde. So lebt miteinander. Grüßt euch. Segnet euch. Und bei der Aussendung der 12 Apostel in Matthäus 10, Vers 12 und 13, wurde ihnen ja vom Herrn das auch aufgetragen, wenn ihr in ein Haus kommt, dann grüßt es mit Frieden. Mit Frieden, grüßt es. Zeigt ihnen die Verbindlichkeit. Sagt nicht einfach, wir sind hier und nun seht mal zu, wie er uns beköstigt. Wir sind ja schließlich Diener Gottes. Nein, grüßt sie. Verbindlichkeit. Das ist viel wichtiger als bloß die äußere schnelle Umsorgung eines nächsten Menschen. Ja, Verbindlichkeit. Allerdings, wenn sie den Frieden nicht wollen, dann schüttelt eure Kleider aus und dann geht und grüßt andere. Aber das Grüßen ist wichtig. Dann bleibt auch der Friede in diesem Haus. Matthäus 28, 9, ja. Matthäus 10, Vers 12 und 13 ist das. Grüßt. Paulus ging an keinen Ort, wo Gläubige waren, vorüber, ohne sie grüßen zu lassen oder sie selbst zu grüßen. Am Ende der zweiten Missionsreise ging er von Caesarea nach Jerusalem und dann steht da in der Apostelgeschichte 18, Vers 22 und er grüßte die Gemeinde. Amen. Er grüßte die Gemeinde. Ja? Am Ende der dritten Missionsreise blieb er extra einen Tag in Ptolemais, bevor er weiterfuhr nach Caesarea, um die Glaubensgeschwister dort zu grüßen. Apostelgeschichte 21, Vers 7. Er grüßte die Brüder. Die Innigkeit der Glaubensgeschwister zeigte sich in der Liebe, die auch durch die Tat des heiligen Kusses zum Ausdruck kam. In Römer 6, 16, Vers 16 schreibt der Paulus, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Zeigt eure Verbindlichkeit, lebt nicht auf Abstand, sondern erkennt, dass es nur einen Herrn zwischen euch gibt und das ist Jesus. Dass keiner von euch was zu sagen hat, außer Jesus. Das ist Verbindlichkeit. Ja? 1. Petrus 5, Vers 14, desgleichen, wo der Apostel Petrus auch spricht von diesem heiligen Kuss. Ich lese uns mal diese Stelle. Es grüßen euch, die samt euch auserwählt sind zu Babylon und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit allen, die in Christo Jesus sind. Also hier eine richtige verwandtschaftliche Beziehung, ja, wird hier gezeigt. Eine neue Verwandtschaft, eine geistliche Verwandtschaft, die dauert an, die hält auch durch in allen Zeiten. Auch wenn jetzt, ihr habt es sicher gelesen, Hier am Brandenburger Tor hat es ja begonnen, jetzt doch die Atheisten mal in medias res gegangen sind und bis zum 18. Juni durch 24 deutsche Städte einen Doppeldeckerbus fahren lassen mit der Aufschrift: Es gibt mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. So ein roter Bus, weil sie ja in 17 Städten hier Deutschlands versuchten, diese Plakatierung anzubringen und sind abgelehnt worden, haben sie im einfachen Bus von England mitgebracht, wo es erlaubt war. Und den lassen sie jetzt hier fahren bis zum 18. Juni. Und das Ganze wird finanziert, man höre und staune, mit 40.000 Euro. Gar kein Problem. Ja, wird dahin geblättert. Und dieser Bus fährt dann eben durch die Städte, durch unser ganzes Land. Und es wird hier gesagt in diesem Artikel: In unserer Hauptstadt sind 2/3 der 3,4 Millionen Bewohner, also 2,2 Millionen ungefähr, ohne Anbindung an irgendeine religiöse Gemeinschaft. Also 2/3 sind gottlos, kümmern sich um gar nichts. Gemeinde Jesu wird dadurch aber nicht irritiert durch diesen Bus, denn die Gläubigen, auch befragt, sagten: Na ja, es ist erstaunlich, dass die Atheisten ständig über Gott reden, den es doch gar nicht gibt. Man kommt über Gott ins Gespräch, ja. Sie reden immer, Gott ist tot, also reden sie ja doch von Gott, ja. Wenn er tot ist, dann brauchen sie ja gar nicht da über ihn reden. Aber das kann nur der Verbund der Gemeinde Jesu mittragen, braucht nicht rebellieren, sondern das läuft dann für sich allein. Innigkeit der Glaubensgeschwister zeigt sich also auch in der Liebe, in der Tat, in der Zuwendung untereinander. Das Grüßen soll ein Zeichen der Verbundenheit durch die Liebe Gottes sein, die nämlich vergibt, die heilt, die segnet und auf dem Lebensweg fördert. Das Zeugnis fördert von der Erlösung in Jesus Christus. Das ist diese Liebe. Das tut sie am nächsten. Siehe auch Jesu Rede im Haus des Pharisäers Simon. Ich habe das mal wieder nachgelesen und dachte, ja, so ist das auch wirklich. Der Simon, so ein ganz frommer Mensch, ne, hat gesagt: Herr Jesus, nun komm doch mal in mein Haus, ich will mit dir mal ein bisschen diskutieren, ja, so über den Glauben. Wie soll's denn weitergehen? Ich will mal mit dir reden über dich, über mich und so weiter. Und mitten in diesem Gespräch, da kam plötzlich eine Frau rein. Die brachte dann ein Ölglas mit. Und sie schüttete es auf die Füße Jesu. Und die haben alle geguckt. Haben alle geguckt. Mensch, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, dann würde er protestieren. Das ist eine Sünderin. Wir wollten noch gerade darüber diskutieren, wie es ja in Israel geistlich weitergehen kann. Jetzt kommt diese Sünderin dazwischen. Und was sagt der Herr Jesus hier? Das ist so ausschlaggebend, ja. Er sagt dem Simon einfach: Weißt du, mit dir bin ich gar nicht verbindlich, du bist nämlich mit mir nicht verbindlich. Im Gegensatz zu dieser Frau. Die war mit mir und ist mit mir verbindlich und ich mit ihr. Und er wandte sich zu der Frau und sprach dann aber zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser gegeben zu meinen Füßen. Sie aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber, nachdem sie hereingekommen ist, hat sie nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Darum sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, denn sie hat viel geliebt. Und welchem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Merken wir die Verbundenheit? Da war nicht die Frömmigkeit die Verbundenheit mit dem Pharisäer Simon. Da war die Verbundenheit mit der Liebe, mit der Anerkennung. Du bist Gott. Ich bin eine Sünderin. Ich brauche dich. Da war die Verbundenheit. Da gab es keine Diskussion mehr über den weiteren Werdegang von Israel, sondern da gab es einfach nur Segnungen und Offenbarungen der Herrlichkeit Gottes. Du hast mir das nicht getan, aber sie hat es getan. Sie kommt vor dir in den Himmel. So grüßen sich in Liebe die Gemeinden. Zum Beispiel 1. Korinther 16, Vers 19. Grüße alle Heiligen in Christo und die auserwählt sind samt euch. 1. Petrus 5, Vers 13. Grüßt auch alle Lehrer und alle Heiligen. Hebräer 13, Vers 24. Also immer wieder dieses Grüßen. Verbindlichkeit zeigt das Werk der Versöhnung Gottes durch seine Gemeinde in dieser Welt an. Wenn also das Werk der Versöhnung zu erkennen sein kann in dieser Welt, dann durch die Verbindlichkeit der Gläubigen. Das war genau in der Apostelgeschichte auch dieser Fall. Sie sahen, dass sie eins waren. Und der Herr Jesus hat gesagt, auch in Johannes 13, daran wird man das erkennen. Wenn ihr euch liebt und eins seid, wird man erkennen, dass ich der Herr bin. Wo das nicht da ist, wird man es nicht erkennen. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, da können wir auch einen Infotisch aufstellen. Das erkennt keiner. Auch Traktate verteilen können wir machen, erkennt keiner. Allein dadurch, durch Gottes Gnade kann natürlich doch jemand dazu kommen zum Herrn. Ne? Aber durch unsere Tätigkeit so schlechthin erkennt das keiner. Aber durch das Wesen im Heiligen Geiste erkennen Sie das sogar ohne Traktate und ohne Infotisch und weiß ich was. Ja, ohne all diese Hilfsmittel, die wir heute ins Feld führen. Dann erkennen Sie das und das ist die hohe Berufung der Gemeinde Jesu. Und Paulus wollte das so als Vermächtnis dem Timotheus nochmal mit auf den Weg geben. Denke bitte daran. Darum geht es. Es geht nicht um weniger, aber auch nicht um mehr. Es geht um die Einheit im Geist in Jesus Christus. Und daran wird dann die Realität des Herrn und seine Majestät, seine Kraft, seine Vollmacht, dass er der Herr ist über den Tod, erkannt. Und dann kamen noch zwei Sätze hinterher, zum Schluss Segenswünsche. Der Herr Jesus sei mit deinem Geist. Ich habe mich gefreut, das wiederum zu lesen. Das steht ja auch in Philemon 25 und Galater 6 nochmal. Das bedeutet, unser Verstand, unser Geist wird in der Nachfolge Jesu ja nicht ausgeschaltet, aber er bedarf der absoluten Führung. Er bedarf der Führung durch den Geist Christi, damit wir stets das Richtige, das Gute erkennen und tun können. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, dass der nicht allein spazieren geht. Denn dein Geist kriegt nicht das Richtige auf die Reihe, hätte er sagen können. Dein Geist denkt nur irdisch, denkt nur materiell, vergänglich. Darum sei der Geist Gottes mit deinem Geist und lenke ihn so, dass das Richtige dabei rauskommt. Jetzt verstehen wir auch Römer 8, Vers 16, wo Paulus ja sagt, der Geist Gottes gibt Zeugnis, in einer anderen Übersetzung heißt es, mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Also der Geist Gottes verbindet sich dann mit unserem Geist und dann kommt plötzlich auch aus unserem Geist heraus, ich bin Kind Gottes. Aber nur durch die Verbindung mit seinem Geist. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist und mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Oder in Galater 5, Vers 18, regiert euch der Heilige Geist, euren Geist, dann werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also der Geist muss regiert werden. Das ist der Segenswunsch, ja? Der Herr Jesus sei mit deinem Geist, damit du wirklich das Richtige denkst und tust. Ansonsten denkst du falsch und handelst natürlich dann auch falsch. Es kann nicht zu der guten Frucht kommen. Wer Jesus angehört, soll ein Geist mit ihm sein. So steht es auch in 1. Korinther 6, Vers 17. Ein Geist, um ihn auch in menschlichen Leib und Geist preisen zu können. In den Vers 20 heißt es dann auch, darum preiset Gott in eurem Leibe an eurem Leibe und in eurem Geiste. Denn wer Jesus angehört, der soll ein Geist mit ihm sein. Ja, wunderbarer Segenswunsch. Und das ist das, was wir auch zulassen sollen. Und das Zweite, und die Gnade sei mit euch. Das ist der Wunsch und die Notwendigkeit im geistlichen Handeln als Christ in dieser Welt, im Wesen Jesu der Liebe bewegt zu sein. Wenn die Gnade mit uns sein soll, dann muss das Wesen Jesu mit uns sein. Das ist damit verbunden. Also mit anderen Worten, wenn du ein Missionar bist, dann sei durch Jesus ein Missionar. Er will der Missionar sein durch dich. Er will mit seinem Wesen Missionar sein, nicht mit deinem, nicht mit meinem. Seine Gnade sei mit dir, dass er mit seinem Wesen durch dich Missionar sein kann. Darum heißt es ja in Johannes 1, Vers 14, dass seine Herrlichkeit, die wir sahen, voller Gnade und echt Wahrheit ist. Ja, Gnade und Wahrheit. Und die Gnade und Wahrheit, auch in Vers 17, ist allein durch Jesus gekommen, nicht durch irgendeinen Menschen. Deswegen die Gnade sei mit dir, Jesus sei mit dir. Diese Segenswünsche beinhalten also auch die geistliche Fürsorge, die wir tagtäglich selber brauchen. Paulus sagt auch im 2. Korinther 4, Vers 6, der äußere Mensch ist sehr angefochten. Aber was brauchen wir? Der innere muss jeden Tag erneuert werden. Jeden Tag, jeden Tag. Manche denken ja, einmal in der Woche Essen reicht. Nein, das reicht nicht. Der Magen hängt an den Kniekehlen. Man muss also doch schon öfter mal essen als einmal in der Woche. Und so ist es mit der geistlichen Speise auch. Der innere Mensch muss jeden Tag erneuert werden. Ohne aufhören. Jeden Tag. Und das ist aber die Fürsorge in der Gnade. Die Gnade sei mit euch, dass du jeden Tag versorgt wirst. In Epheser 1, Vers 17, die Fürsorge, wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist die Gnade, die mit euch ist, nach seinem Reichtum. Römer 12, Vers 6, wir haben mancherlei Gaben nach dieser Gnade. Die Gnade sei mit dir beschenkt. Und das Letzte, darin ist auch die geistliche Beauftragung in diesem Segenswunsch. Apostelgeschichte 14, Vers 26, da schreibt der Paulus, sie sind dann zu uns gekommen, nachdem sie das Werk, das sie durch die Gnade empfangen haben, vollbracht haben. Sie haben nur ein Werk durch die Gnade vollbracht, durch nichts anderes. Aus Gnaden des Berufers bist du das, was du bist. Die Gnade sei mit dir. Und das Letzte ist das Wort, was wir hier im Brief lesen. Amen. Und das steht nicht von ungefähr da drin. Es heißt ja wahrhaftig. Paulus bezeugt noch einmal hier die Festigkeit des Glaubens und der Glaubenswerke, die alle Kinder Gottes haben und sich gegenseitig wünschen sollen. Amen ist die Bekräftigung der Wahrhaftigkeit der Ordnungen und Aussagen und Kräfte Gottes. Das heißt Amen. Schon im Alten Testament wurde jeder Eidschwur des Einzelnen oder des ganzen Volkes immer mit Amen, Amen bekräftigt. Ich nenne nur drei Beispiele. Das eine, wenn der Mann seine Frau verdächtigte, dass sie nicht mehr nur ihm gehört, sondern vielleicht doch einen Seitensprung gemacht hat. Und er wird das einfach nicht los, dieses Gefühl. Er kann es nicht nachweisen. Sollte er zum Priester gehen, sollte ein Eiferopfer bringen und der Priester musste mit der Frau reden. Und dann wurde dort ein Wasser zusammengestellt und dann hielt der Priester das der Frau vor. Also, wenn du tatsächlich Seitensprung gemacht hast, wirst du das Wasser trinken, dann wird dein Bauch schwellen, du wirst keine Hüfte mehr zu sehen haben, du wirst daran sehr zu leiden haben. Der Fluch wird auf dich kommen. Und die Frau sollte sagen, Amen. Sollte es bestätigen. also bestätigen, weil sie sagt, ja, das ist so. Ich bin nicht fremdgegangen. Ich trinke das. Ich sage Amen. I swear. Sie musste Amen sagen. Ja, dazu. Und dann stellte sich heraus, ob es so ist, wie die Beschuldigung lautet oder auch nicht. Als Gott auch dem Volk Israel, als es Einzug nach Kanaan, musste ja von zwei Bergen, Ebal und Garizim, jeweils Fluch und Segen ausgesprochen werden. Und als dann vorgelesen worden ist, was alles passiert, wenn man dem Worte Gottes nicht gehorsam ist, sollte das Volk sagen, Amen. Und sie haben Amen gesagt. Jawohl, das soll uns alles passieren, wenn wir dein Wort missachten. Also sie wurden herausgefordert, Amen zu sagen. Das ist eine Bestätigung, ein Eidschwur, ich halte mich daran. Ich halte mich am Wort Gottes fest. 5. Mose 27, 15. Und auch in Nehemia 5, Vers 13, die Bestätigung der Sündhaftigkeit. Wenn ein Mitbruder beschwert wird und man somit selber unter das göttliche Gericht fällt, dann soll man Amen sagen. Was haben die Leute da gemacht, als der Tempel, die Stadt gebaut worden ist? Sie haben ihre eigenen Glaubensbrüder zinsbar gemacht. Die haben gearbeitet an der Stadt, dann hatten sie nichts zu essen, dann haben sie schon ihren Acker verkauft und dann haben sie schon sich zum Knecht verkauft und so weiter. Und dann sagt Nehemia eines Tages, das geht nicht. Erlass denen alles. Und wer das nicht tut, der soll von Gott ausgeschüttelt werden mit allem dem, was er hat. Sag Amen. Und sie mussten Amen sagen. Amen, ja, so ist es. Verstehen wir, diese Bedeutung des Wortes Amen hat mehr. Das ist eine Verpflichtung, das ist ein Bekenntnis, das ist eine Bestätigung, so ist es und nicht anders. Daran halte ich mich fest. Amen, ich stehe dazu. Das finden wir in Nehemia 8 nachher auch nochmal, als das Wort Gottes vorgelesen worden ist. Und die Leute zuckten zusammen, was sie hörten aus der Bibel. Da wurde Esra, der musste vorlesen. Und das Volk sagte, Amen, Amen. Ja, das ist alles richtig, was Gott sagt. Wollen wir uns nachrichten. Allein im Johannesevangelium steht ja 25 Mal das Wort Amen, Amen. Von dem Herrn Jesus. Jedes Mal sagt er Amen, Amen. Er sagt, das ist so. Das bleibt so, denn er selbst heißt Amen. Er heißt Amen. Er heißt wahrhaftig, so steht es in Offenbarung 3, Vers 14. Also Verbindlichkeit Gottes zum Menschen bewirkt Verbindlichkeit des Menschen zu Gott und von Mensch zu Mensch. So bleibt die Gemeinde Jesu in einem Geist vereint.